SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Tag.
Angepasst war ich nie.
Das sagte der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble über sich selbst. Gestern ist er gestorben im Alter von 81 Jahren. Wir blicken zurück auf sein Leben und die Reaktionen auf seinen Tod. Israel will seine Militärstrategie im Krieg gegen die Hamas ändern. Wir berichten. Und im Schwarzwald ist ein Wolf überfahren worden. Warum das Auswirkungen auf den gesamten Wolfsbestand im Südwesten haben könnte, besprechen wir gleich. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschland hat einen seiner großen Politiker verloren. Wolfgang Schäuble ist am Abend im Kreise seiner Familie im Alter von 81 Jahren gestorben. Strippenzieher, graue Eminenz oder undurchschaubar wie eine Sphinx. Der CDU-Politiker aus dem Südwesten hatte viele Spitznamen und viele Ämter. Von Bundesinnenminister über Bundesfinanzminister bis hin zu Bundestagspräsident. Meine Kollegin Eva Ellermann mit einem Versuch, das Leben und politische Wirken von Wolfgang Schäuble zusammenzufassen.
51 Jahre Bundestagsabgeordneter. Diesen Rekord hat bislang nur Wolfgang Schäuble geschafft. 14 Direktmandate hat der CDU-Mann aus Offenburg gewonnen. Im Dezember 2022 wurde Schäuble im Parlament geehrt. Seine Nachfolgerin, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, hat dabei verraten, dass sein Start als Abgeordneter gar nicht spektakulär war.
Wenn ich auf ihr Lebenswerk blicke, kann ich eins kaum glauben. Nach eigener Auskunft waren Sie eigentlich ein Verlegenheitskandidat der CDU in Ihrem Wahlkreis.
Aus dem Verlegenheitskandidaten wurde ein Vollblutpolitiker. Als Finanzminister galt der gelernte Jurist aus der badischen Provinz bei den Weltwirtschaftsexperten als Sparfuchs.
Also Nobelpreisträger glauben ja, ich hätte nichts im Kopf außer einer Null.
Die schwarze Null nämlich. Ein Begriff, den Schäuble geprägt hat, damals als Finanzminister.
Ein Schmalspurökonom, der eigentlich ein simpler Jurist ist, nicht? Und auch noch ziemlich mäßig Englisch spricht.
Sein Englisch, auch das hat Kultstatus.
Am 28. 24 Uhr ist over.
Ish over, seine Ansage in der Griechenland-Krise. Aber nichts ish over. Griechenland überlebte damals und die Karriere des Wolfgang Schäuble ging weiter. Auf der Habenseite des Zahlenmannes Ämter. Kanzleramtschef, Innenminister, Finanzminister, Fraktionschef, Parteichef, Bundestagspräsident. Da steht er schon seit Jahrzehnten ganz vorne.
Ich brauche nichts mehr werden, ich will nichts mehr werden.
Aber was er werden wollte und nicht wurde, ist eben auch da. Kanzler als Kohl-Nachfolger, der aber verhinderte ihn. Bundespräsident, das verhinderte Merkel. Schäuble schwieg.
Ich bin nicht pflegeleicht, ich bin nicht bequem, ich bin aber loyal.
Finanzminister unter Merkel. Sie blieben immer beim Sie. Sie, die Ostdeutsche, er, der Architekt der Einheit, damals sein größtes Glück.
Das war natürlich der unglaublichste Moment in der politischen Geschichte. Die Mauer geht auf, die Mauer geht auf. Ja, das war der bewegendste Moment in meinem politischen Leben irgendwo.
3. Oktober 1990, deutsche Einheit. 9 Tage später der einschneidendste Moment in Schäubles Leben. Ein Attentat. 2 Schüsse brachten ihn in den Rollstuhl.
Das fällt ja bei mir ein bisschen persönlich zusammen. Seitdem bin ich im Rollstuhl. Das hat man mit der Wiedervereinigung nicht unmittelbar was zu tun, aber es fällt halt zeitlich zusammen.
Die Berliner würdigten ihn als Ehrenbürger, weil er nach der Wiedervereinigung flammend für die Hauptstadt geworben hatte. Ein Schatten fällt im Jahr 2000 auf seine politische Karriere, die CDU-Spendenaffäre. Schäuble muss seine Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzender niederlegen. Seine Nachfolger heißen Merkel und Merz. Ein Strippenzieher in der Union war er bis zum Schluss. Frühjahr 2021 in einer nächtlichen Sitzung verhindert er den Kanzlerkandidaten Söder. Aber Laschet verliert später. Schäuble wusste schon vorher, was das für sein Amt als Bundestagspräsident heißen würde.
Ich werde gleich verstehen, was das Wahlergebnis so oder so bedeutet. Das ist klar. Darauf bin ich eingestellt. Das ist kein Problem für mich.
Oppositionsbank, Reihe 6, einer von 197 Unionsabgeordneten. Das war sein letzter Platz im Parlament. 51 Jahre im Bundestag, ein Rekord. Er wollte immer etwas bewegen, das hat Schäuble gesagt. Ein Vollblutpolitiker, der kalt und hart sein konnte, manchmal einfühlsam und immer schnell im Kopf. Zuletzt mit immer mehr Gelassenheit.
Das ist übrigens auch ein Vorteil, wenn man älter wird, man gewinnt dann Freiheit.
Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble geht eine Ära zu Ende.
Und diese Ära wissen natürlich auch Schäubles Kolleginnen und Kollegen in Berlin zu schätzen. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz mit den Reaktionen auf Schäubles Tod.
Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt die lange Politikerkarriere von Wolfgang Schäuble. Der Kanzler teilte mit: Schäubles Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn ganz besonders aus. Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schreibt auf der Plattform X, früher Twitter: Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ingeborg. CDU-Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner erklärt, sein Tod lasse innehalten und mache traurig. Sie schreibt: Wolfgang Schäuble war ein Ausnahmemensch, ein beeindruckender Denker und Redner, ein loyal-kritischer Kollege.
Soweit die Stimmen aus der Bundespolitik. Und natürlich trauert auch die Landespolitik in Baden-Württemberg um Wolfgang Schäuble. Knut Bauer aus Stuttgart mit den Reaktionen.
Deutschland und Baden-Württemberg verlieren mit Schäuble einen überzeugten Parlamentarier, der entscheidende Jahre der Bundespolitik maßgeblich geprägt habe, so Ministerpräsident Kretschmann. Schäuble sei immer ein streitbarer, aber fairer politischer Geist gewesen. Besonders beeindruckt habe ihn seine politische Urteilskraft und sein unabhängiges Denken, teilt der grünen Regierungschef mit. Baden-Württembergs CDU-Chef Hagel spricht von einem Jahrhundertpolitiker. Er verliere mit Wolfgang Schäuble einen Ratgeber, zu dem er immer aufgeschaut habe. Schäuble habe dem Land gedient und sei an vorderster Stelle für die Demokratie im Einsatz gewesen.
Und von der Landespolitik werden wir jetzt noch eine Nummer kleiner und schauen in den Wahlkreis von Wolfgang Schäuble nach Offenburg. Auch dort sind die Menschen bestürzt über seinen Tod und erinnern sich.
Hat mich betroffen gemacht, muss ich sagen. Und man hat ihn hier mal auch gesehen mit seinem Handbike. Und ja, geht eine Ära zu Ende, ja. Der war schon eine imposante Persönlichkeit. Ich glaube, egal, was man von der Politik gehalten hat, glaube ich schon, dass man ihn beeindruckend empfunden hat.
Ich habe Beziehungen von früher zum Herrn Schäuble tatsächlich. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr traurig letztendlich. Weil meine Schwester war mit seinem Sohn mal eine gewisse Zeit zusammen. Ich durfte sie damals immer zu ihm fahren, das ist sehr, sehr lange schon her. Aber von daher war er mir durchaus auch persönlich bekannt, durch ein-, zweimal Treffen. Und das ist natürlich bitter, wenn dann jemand geht.
Ja gut, man kennt ihn schon ewig, berührt tut schon, ist halt wirklich ein bekannter Offenburger, der schon viel bewirkt hat, auch mit.
Ich bin mit dem Neffen vom Herrn Schäuble in die Schule gegangen, war bei denen zu Hause und das tut mir wirklich super, super leid für alle. Schade.
Soweit die Stimmen der Menschen aus seinem Wahlkreis Offenburg. Zum Tod von Wolfgang Schäuble senden wir heute ein SWR2-Zeitgenossengespräch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister. Mirja Meinhardt sprach anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Vereinigung am 3.10.2020 mit dem Vater des Einheitsvertrages über seine Erinnerung, worauf er stolz ist und was er im Nachhinein vielleicht doch anders gemacht hätte. Heute um 17.05 Uhr in SWR2. Wir gehen ins Ausland. Der Krieg kennt kein Weihnachten. Und deshalb gingen auch in den vergangenen Tagen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Seit 2 Monaten läuft jetzt schon die Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas. Ein Sieg ist aber nicht in Sicht. Deshalb plant das Militär nach Medienberichten einen Strategiewechsel. Und zwar soll künftig eher punktuell angegriffen werden, anstatt wie bisher in der Fläche. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Sehr konkret ist es dagegen für die Menschen im Gazastreifen selbst. Darunter auch Mitarbeiter des ARD-Studios in Tel Aviv. Von einem dieser Mitarbeiter gibt es jetzt wieder ein Lebenszeichen, wie unser Korrespondent für die Region Björn Dahke berichtet.
Hallo everyone.
Muhammad meldet sich, unser Mitarbeiter in Gaza. Seine Sprachnachrichten klingen von Mal zu Mal verzweifelter. Wenn er spricht, macht er längere Pausen, atmet immer wieder tief durch.
Actually, I'm kind of fine.
Ich bin irgendwie okay. Ich versuche es. Aber ich mache die schwierigste Zeit meines Lebens durch. Meine Familie und ich sind getrennt. Ich kann sie nicht mehr sehen. Der 31-Jährige hat im Krieg schon viele Familienmitglieder und Freunde verloren. Jetzt hat er sich allein zu einem Krankenhaus in der Mitte des Gazastreifens durchgeschlagen, sowie tausende andere Palästinenser. In der Nähe der Krankenhäuser fühlen sie sich etwas sicherer. Dort kommen ab und zu Hilfsgüter an.
I sleep inside my car there.
Ich schlafe in meinem Auto, aber die Situation ist schwierig. Ich habe nicht mehr als eine Stunde geschlafen, wegen der Einschläge, der Geräusche der Krankenwagen und wegen der Geräusche der Menschen, die die ganze Zeit zum Krankenhaus kommen. Im Hintergrund der Sprachnachricht sind Drohnen zu hören. Sie gehören für die Menschen im Gazastreifen zum Alltag. Doch vielen macht das Geräusch Angst. Der nächste Angriff könnte kurz bevorstehen. Aktuell konzentriert die israelische Armee ihre Angriffe auf die Mitte und den Süden des Gazastreifens. In den vergangenen Stunden waren es nach Angaben des Militärs etwa 200. Die Armee zielt dabei auf die Hamas. Doch die radikalen Kämpfer sind in Wohngebieten unterwegs, an Krankenhäusern und Schulen. Deshalb gibt es immer wieder viele tote Zivilisten. Allein über die Weihnachtsfeiertage sollen es nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde etwa 850 gewesen sein. Israels Generalstabschef Herzi Halevi beschreibt den Einsatz als komplex. Das passiert alles in einer komplexen Gegend. Deshalb wird der Krieg viele weitere Monate dauern. Wir werden verschiedene Methoden anwenden, um das Erreichte lange Zeit zu halten. Armee und Regierung betonen in den vergangenen Tagen immer wieder, der Krieg geht weiter, bis die mehr als 100 Geiseln frei sind und die Hamas zerstört ist. Danach sieht es noch lange nicht aus. Auch heute feuerten radikale Palästinenser wieder Raketen auf Israel. Ein schneller Strategiewechsel der israelischen Armee hin zu einem gezielteren Vorgehen gegen die Hamas oder gar ein baldiges Ende der Kämpfe zeichnet sich nicht ab. Im Hintergrund versuchen Ägypten, Katar und die US-Regierung ein weiteres Abkommen zu vermitteln über eine Feuerpause und die Freilassung einiger Geiseln. Doch spruchreife Ergebnisse sind bisher nicht zu erkennen.
Ein Bericht von Björn Dake. In wenigen Tagen startet das neue Jahr und damit auch viele neue Gesetze. Und eines davon wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen, das Wärmeplanungsgesetz. Damit werden Städte und Gemeinden verpflichtet, bis zu einem Stichtag jeweils einen Wärmeplan für ihr Gemeindegebiet zu erstellen. Eva Huber war vor Ort und hat erzählt am Beispiel von Berlin-Oranienburg, wie Kommunen das neue Gesetz umsetzen.
Eine Plattenbausiedlung in Oranienburg bei Berlin. Hier wird gebaut und saniert. Einen großen Vorteil hat dieser Stadtteil schon, erklärt Bürgermeister Alexander Leseke.
Hier ganz konkret geht es darum, dass wir ein riesengroßes Gebiet haben, was mit Fernwärme angeschlossen ist. Also es gibt alte Leitungen, die werden jetzt noch nicht mit nachhaltiger Energie betrieben. Das ist natürlich dann das große Ziel.
Die Fernwärme wird gerade noch mit Gas erzeugt. Wenn Oranienburg das umgestellt bekommt, zum Beispiel auf Erdwärme, dann wäre ein großer Teil der Stadt auf einen Schlag klimaneutral beim Heizen. Das wäre ganz im Sinne von Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Denn Gebäude und Heizen machen rund 30% des CO2-Ausstoßes in Deutschland aus.
Ein ganz wesentlicher Beitrag ist, dass wir Wärme anders produzieren als durch das Verbrennen von fossilen Energien. Und dazu muss man natürlich große technische Veränderungen vornehmen. Das ist Wärmeplanung, ist ganz, ganz wichtig für die Einhaltung der Klimaziele.
Deshalb verpflichtet die Bundesregierung Städte und Gemeinden jetzt dazu, Wärmepläne zu erstellen. Welche Ortsteile werden zentral mit Fernwärme versorgt? Wo entsteht ein Leitungsnetz für grünen Wasserstoff? Und wo müssen die Hausbesitzer individuelle Lösungen für ihr Gebäude finden? Zum Beispiel mit Wärmepumpen. Die Menschen sollen dadurch wissen, worauf sie sich einstellen können. Das Wärmeplanungsgesetz ist mit dem umstrittenen Heizungsgesetz gekoppelt. Die Regeln dort für neue Heizungen gelten erst, wenn eine Kommune einen Wärmeplan aufgestellt hat. Das soll verhindern, dass Hausbesitzer zum Beispiel teuer eine Wärmepumpe einbauen und 2 Jahre später wäre dann Fernwärme am Haus verlegt worden. Die Städte und Gemeinden stellt das vor Herausforderungen.
Oranienburg ist sehr vielschichtig,
sagt Bürgermeister Leseke. Neben Plattenbausiedlungen gibt's.
Wir haben kleinere Wohngebiete, wir haben auch Ortsteile, dörflich geprägte Ortsteile. Und natürlich funktionieren die alle ganz anders.
Und brauchen deshalb verschiedene Lösungen, wie die Menschen dort in Zukunft ohne Gas und Öl heizen.
Deswegen machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Was haben wir denn eigentlich schon? Was sind dann die Dinge, die hier vielversprechend sind? Zum Beispiel Biogas kann eine Rolle spielen, weil hier auch landwirtschaftlich geprägte Wasserstoff kann eine Rolle spielen.
Bis 2025 will Oranienburg einen Gesamtplan vorlegen und wäre damit deutlich schneller, als das neue Wärmeplanungsgesetz es vorsieht. Das verpflichtet Großstädte zu einem Plan bis Mitte 2026. Kleinere Gemeinden haben 2 Jahre mehr Zeit.
Ein Bericht von Eva Huber. Heute vor genau 3 Jahren war es soweit. In Rheinland-Pfalz sind die Impfungen gegen das Coronavirus gestartet. Damals zuerst in Seniorenheimen. Aber einige Menschen hier hatten Probleme damit. Bis heute, sagen sie, haben sie mit bleibenden Schäden zu tun. 612 von ihnen haben in Rheinland-Pfalz Versorgungsanträge wegen des Verdachts von Impfschäden gestellt. Das hat das Landesversorgungsamt dem SWR mitgeteilt. Unser Reporter Gernot Ludwig aus der Redaktion Landespolitik hat sich das Thema mal genauer angeschaut und weiß, was aus diesen Anträgen geworden ist.
Ja, rund 200 dieser Anträge, die hat die Behörde abgelehnt, weil nach ihrer Einschätzung kein Impfschaden vorliegt. Rund 390 Anträge, die sind noch offen, da muss die Behörde also noch entscheiden. Und in bislang 9 Fällen kam die Behörde zum Ergebnis, dass die Betroffenen infolge der Corona-Impfung tatsächlich einen dauerhaften Schaden davongetragen haben.
Es gibt darunter auch 9 Fälle, in denen in Rheinland-Pfalz nach der Corona-Impfung schwerwiegende langfristige Schäden geblieben sind. Was weiß man darüber inzwischen?
Also mit Details hält sich das Landesversorgungsamt zurück, nur so viel. Bei den Betroffenen seien unter anderem Gang- und Gefühlsstörungen von Armen und Beinen, eine erhöhte Blutungsneigung, Thrombosen oder auch eine spezielle Nervenerkrankung festgestellt worden. Und zu den verwendeten Impfstoffen heißt es, in 4 Fällen sei es um den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca gegangen, in 3 Fällen um den des Herstellers Johnson & Johnson, das waren die, wo man nur eine Spritze brauchte, und in 2 Fällen seien die Schäden nach der Impfung mit dem Impfstoff des Mainzer Herstellers BioNTech aufgetreten.
Wie sieht denn die Versorgung dieser Menschen aus? Also wie viel Geld bekommen sie als Entschädigung vom Staat?
Ja, auch da hält sich das Landesversorgungsamt zurück. Es heißt, Betroffene würden je nach Grad des Schadens eine Grundrente zwischen rund 160 und 800 Euro pro Monat erhalten. Dazu kämen dann nochmal individuelle weitere Zahlungen, heißt es. Und ab Januar würde sich die Grundrente deutlich erhöhen. Sie läge dann zwischen 400 und bis zu 2000 Euro monatlich. Um es nochmal klarzumachen, das wäre die staatliche Entschädigung für Impfschäden. Was anderes ist es, wenn sich ein Betroffener direkt an den Hersteller wendet und von dem Schadenersatz verlangt.
Die ersten Impfungen sind vor 3 Jahren gestartet. Fast 400 Anträge sind noch unbearbeitet. Warum dauert das denn so lange?
Ja, die Behörde sagt, ein Corona-Impfschaden liegt erst dann vor, wenn 3 Voraussetzungen, Zitat, voll bewiesen sind. Erstens, es muss zweifelsfrei festgestellt sein, dass der Gesundheitsschaden durch die Impfung ausgelöst wurde. Zweitens, dieser Gesundheitsschaden muss langfristig sein, also länger als 6 Monate andauern. Und drittens, die gesundheitliche Schädigung geht über das übliche Maß einer Impfreaktion hinaus. Das heißt, häufige Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost oder Schmerzen an der Einstichstelle, die zählen nicht dazu. Und das alles zu prüfen, ist laut Versorgungsamt sehr zeitaufwendig und würde halt sehr lange dauern.
Informationen waren das von Gernot Ludwig aus der Redaktion Landespolitik. Für manche ist es eine traurige Nachricht, für andere eine Erleichterung. Am Schluchsee im Südschwarzwald ist Anfang der Woche ein Wolf überfahren worden. Die Polizei hat das tote Tier gestern gefunden. Es soll sich dabei nicht um ein ausgewachsenes Tier gehandelt haben, sondern um einen Wolfswelpen. Und davon gibt es hier in Baden-Württemberg nachweislich bisher nur einen einzigen. Aber ist es jetzt wirklich dieser Welpe und sind die Wölfe im Südwesten damit schon wieder kurz vor dem Aussterben? Darüber habe ich mit unserer Umweltredakteurin Sabine Schütze gesprochen. Frau Schütze, wie sicher sind die Informationen inzwischen? Ist es dieser besagte Wolfswelpe, der erst im Juli entdeckt worden ist?
Naja, zweifelsfrei können das tatsächlich nur Genanalysen nachweisen. Und weil diese Analysen nun mal dauern, liegt das Ergebnis schlichtweg noch nicht vor. Aber ich denke, dass wir trotzdem recht sicher davon ausgehen können, dass es der Welpe vom Schluchseepaar ist. Denn das Umweltministerium hat gestern bestätigt, dass es sich den äußerlichen Merkmalen nach um den jungen Wolf handelt.
Dieser Welpe galt ja bisher als einzig bekannter im Südwesten. Und ohne Welpen, also ohne Nachwuchs, gibt es natürlich keinen Fortbestand der Wölfe hier. Müssen wir also damit rechnen, dass der Wolf hier bei uns dann schon sehr bald wieder ausstirbt?
Naja, ich hoffe doch nicht. Nach dem ersten Wolfsnachweis 2015 hat es noch Jahre gedauert, bis sich Wölfe in Baden-Württemberg überhaupt niedergelassen haben und vor allem auch überlebt haben. Denn die Tiere sind immer wieder überfahren worden oder irrtümlich erschossen oder einfach auch nur durchgewandert durch Baden-Württemberg. Inzwischen haben wir 4 sesshafte Tiere im Schwarzwald und 6 nachgewiesene durchwandernde Wölfe, von denen 4 aber auch schon wieder nachweislich tot sind. Aber diese eine Wolfsfamilie am Schluchsee, die Nachwuchs hatte, die zeigt ja, dass sich Wölfe in Baden-Württemberg etablieren können. Mit dem Tod des männlichen Welpen gibt es jetzt zwar leider kein Wolfsrudel mehr in Baden-Württemberg, durch den Nachwuchs zählte das Wolfspaar nämlich als solches, aber die Chancen stehen, finde ich, recht gut, dass sich das ja wieder ändert, weil wir ja ein paar sesshafte Wölfe haben.
Wie steht es denn überhaupt gerade um den Wolf in Deutschland?
Naja, es gibt mehr als 180 Rudel in Deutschland, die meisten in Niedersachsen und in der Lausitz. Wölfe haben sich, nachdem sie ausgerottet waren, in Deutschland also wieder angesiedelt und sie breiten sich aus, in den letzten Jahren sogar relativ schnell. Die baden-württembergischen Wölfe, die sind aus Niedersachsen eingewandert, beziehungsweise über die Alpen aus Italien und der Schweiz hierher gekommen. Das heißt, es gibt auch eine genetische Vielfalt, das ist ja auch gut und wichtig für den Erhalt. Aber hier im Südwesten haben wir bislang trotzdem nur eine Handvoll Wölfe und sie haben es ja auch nicht leicht, sich zu etablieren, sind aber immerhin auf dem Weg dahin, wie unser erstes Wolfsrudel ja so wunderbar gezeigt hat.
Ich habe es schon gesagt, für manche ist die Nachricht von einem toten Wolf auch eine Erleichterung. Es gibt ja immer wieder Berichte über gerissene Rehe oder Schafe durch Wölfe. Ist der Wolf denn inzwischen wirklich zum Problem geworden?
Das ist schon teilweise natürlich so, weil es logischerweise immer wieder zu Konflikten kommt, wenn sich Beutegreifer da ansiedeln, wo wir Menschen uns ja schon sehr ausgiebig ausgebreitet haben. Und ja, Wölfe haben auch in Baden-Württemberg nachweislich Rinder, Schafe und Ziegen gerissen in den Monaten, in den letzten. Deswegen werden aber auch Herdenschutzmaßnahmen gefördert und es besteht die Möglichkeit, einen Wolf zu töten, wenn er zweimal hintereinander Herdenschutzmaßnahmen überwindet und Nutztiere reißt. Demgegenüber stehen dann aber eben auch stark eingeschränkte Möglichkeiten und Gebiete für die Wölfe und etliche überfahrene Tiere. Und es gibt außerdem noch natürliche Grenzen bei den Populationen, weil sich die Rudelgröße auch daran orientiert, wie viel Platz da ist. Wölfe sind nämlich sehr territorial. Wir werden also nicht von Wölfen überrannt werden. Und wir sollten bei dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen, dass die Rückkehr des Wolfs ein Erfolg beim Erhalt der Artenvielfalt ist.
Sagt Sabine Schützer aus unserer Umweltredaktion zum Wolf im Südwesten. Und wir kommen zur Wirtschaft. Jedes Jahr im Dezember fragt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln bei 47 Verbänden nach, wie sie die Lage für ihre Branche bewerten und mit welchen Aussichten sie ins kommende Jahr blicken. Das Ergebnis der diesjährigen Umfrage liegt seit heute vor. Stefanie Geißler aus der SR Wirtschaftsredaktion, wie ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft?
Also mau, was die Aussichten fürs nächste Jahr angeht. Ein wichtiger Parameter in dieser Umfrage, das sind die Produktionserwartungen. Man könnte es jetzt erstmal so zusammenfassen, was das angeht. Insgesamt gibt's im Vergleich zu Ende 2022 weniger Pessimisten unter diesen 47 Verbänden, aber auch weniger Optimisten.
Und was heißt das konkret?
Naja, also 23 Verbände rechnen für ihre Branchen mit einem Geschäftsrückgang, Produktionsrückgang. Dazu gehören vor allem Industriebranchen, in denen Energiekosten natürlich eine wichtige Rolle spielen, also Gießereien, Produktion von Steinen und Erden, die keramische Industrie, die Kunststoffindustrie und die Lederindustrie. Bei den Dienstleistern, da ist es vor allem die Immobilienwirtschaft, die pessimistisch ist, was natürlich vor dem Hintergrund der bestehenden Baukrise nicht wirklich überrascht. Und dann gibt's auch noch 9 Branchenverbände, wir haben ja von positiven Aussichten gesprochen, die gehen von einem höheren Produktionsniveau im nächsten Jahr aus. Dazu gehören die Pharmaindustrie und die Automobilindustrie. Die verweist auf verbesserte Produktionsbedingungen. In den letzten Jahren gab's ja große Lieferkettenprobleme. Das hat sich aber wieder normalisiert. Und bei den Dienstleistern rechnet das Handwerk mit einer Verbesserung und auch die Tourismus- und Messewirtschaft. Die ist ebenfalls optimistisch.
Das sind jetzt ja viele unterschiedliche Branchen. Jede kämpft mit eigenen spezifischen Herausforderungen. Gibt es aber Gründe auf der Makroebene, die sich auf die Gesamtsituation oder die Gesamtstimmung auswirken?
Ja, also der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, hat sozusagen die groberen Linien genannt im Interview mit dem Deutschlandfunk zum Beispiel. Grundsätzlich sagt er, es fehle das Vertrauen in Perspektiven. Das spiegelt sich in den schwachen Investitionen. Die sind ja sozusagen Wetten auf die Zukunft. Man investiert, wenn man glaubt, dass sich das an einem bestimmten Standort lohnt. Und das scheint momentan die Mehrheit nicht so zu sehen. Dann haben viele Unternehmen angegeben, dass von China keine großen Zukunftsprobleme Zuwächse zu erwarten sein. Die chinesische Wirtschaft hat sich zwar stabilisiert, aber es zeichnet sich keine große Expansion ab. Und letztlich das Konsumklima hinke ebenfalls hinterher, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein müsste. Die Inflation, die geht ja stetig zurück. Es gibt außerdem realistische Möglichkeiten auf Reallöhnzuwächse, aber in den Köpfen hat sich jetzt einfach festgesetzt, alles ist teurer geworden.